Seid alle herzlich gegrüßt. Ich meine, wenn ich sage und es zitiere, was Paulus sagt, eure Bruderliebe sei ungeheuchelt, dann geht es jetzt nicht darum, mich zu rühmen, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich so die alten Kämpfer und Streiter sehe. Die Mitkämpfer oder eben Brüder, Schwestern, alt, nicht an Jahren meine ich jetzt, gell? Nein, sondern einfach Bewährte. Darf man das sagen? Naja, sind doch alles Bewährte. Wir sind doch alles irgendwo Bewährte, weil wir bewährt gemacht worden sind und einfach dranbleiben. Und da freue ich mich jedes Mal. Denn wir wissen ja und haben das heute Morgen auch versucht, etwas darzustellen. Es geschieht ja alles nach dem Willen und Wesen unseres Vaters in und mit und durch seinen geliebten Sohn Jeschua. Und dann haben wir nur Freude und Danksagung im Herzen, dass wir mit hineingenommen worden sind in diese Heilspläne und Heilsabsichten Gottes. Und die sind unvorstellbar groß, nicht? Unvorstellbar groß. Und das Thema, das Überthema in dieser Woche lautet ja unser Glaube. Natürlich, da kann man viel dazu sagen oder in diesem Zusammenhang sagen. Und ich hatte es mir so gedacht, wie ich gestern schon sagte, dass wir morgens mehr so biblische Betrachtungen anstellen und abends etwas über Ökumene, Sakrament, letzte Ölung. Die Dinge sind ja jetzt auch wieder recht aktuell im Gespräch, in den ökumenischen Gesprächen. Dachte ich mir, da könnten wir etwas abends mehr so diesbezüglich hereinnehmen. Ich möchte aber auf das, was wir morgen angedeutet haben, diese Erwählung, die immer von Gott ausgeht, einsteigen. Es ist immer der absolut und in jeder Weise über allem erhobene himmlische Vater, der entschieden und entschlossen hat, in sich selbst, nach seinem Wohlgefallen, in seinem Willen, dies und jenes zu tun. Wir werden auch in diesen Tagen über das Böse reden. Das sind ja alle schon bekannte Dinge weitgehend. Woher das Böse, wozu das Böse, was soll das Ganze? Aber wir wissen, dass alles Gott für sich geschaffen hat und alles ihm dienstbar ist, wie uns die Schrift sagt. Und so hat er angefangen, Menschen zu erwählen, die sich zu einer Gemeinschaft entwickelt haben nach seiner Auswahl. Und alles geht nach Auswahl, ohne dass am Ende etwas von dem, was er geschaffen hat, vergessen wäre, nicht mit hineingenommen worden wäre. Bis nach dem Zeugnis der Schrift Gott alles in allem sein wird. Als wir am Sonntag in Griechenland waren, mit meiner Frau und mit dem Ältesten und seiner Freundin, er hatte Geburtstag vorgestern, und da sind wir, als wir hinfuhren, sagte mir mein Sohn, Papa, sag mir schnell noch eine Stelle, eine Hauptstelle, die davon redet, dass Gott nichts vergisst, dass am Ende alles nach seinem Willen in die Vollendung kommt. Und da habe ich ihm etwa 10 Stellen vorgelesen, sagte er, am Himmels Willen, jetzt hast du mir viel zu viel gesagt. Also, weil die Freundin sagte ihm, nenne mir eine Stelle. Ich wusste das. Es sind so viele Stellen, so gewaltige Aussagen in der Schrift, die können unsere Herzen nur erquicken. Mit tiefster Danksagung. Und dass wir damit hineingenommen worden sind, das erfüllt uns mit Danksagung. Das lässt uns diesen Gott, den Gott Israels, den Gott und Vater Jeschuas, groß werden. Lässt uns parallel aber auch unsere Stellung erkennen. Zuerst mal, dass wir nichts sind und aus diesem Nichts erkennen, zu was er uns erwählt hat. Nicht? Von dieser Haltung heraus, Gott zu verherrlichen, anzubeten, ihm Dank zu sagen, ist etwas ganz anderes, als immer einfach durch irgendetwas Gott gefallen zu müssen, damit er uns annehmen möchte oder würde. oder um nicht in die Hölle kommen zu müssen. Verstehen wir? Die Argumentation ist eine ganz andere. Es gibt keine mehr, nur noch die Dankbarkeit, die Liebe. Wir haben heute Psalm 74, den Vers 2 aus dem Psalm gelesen, wie der Psalmist, der das Gericht Gottes erfährt, ruft: Gedenke an deine Erwählte. Manche Übersetzungen haben Erwählte, manche Übersetzungen Gemeinde, die du erworben hast von Alters oder vor Alters, erlöst zum Stamm deines Eigentums. Wir wissen, Gott ist ein Gott der Ordnung und er geht nach Ordnungen. Und innerhalb dieser Gesamtgemeinde oder Gesamtgemeine oder Gesamterwältschaft, sage ich mal, ist, glaube ich, kein deutsches Wort, ist ein bestimmtes Maß. Darin gibt es ja unterschiedliche Körperschaften, je nach Zeit und Umständen, das wissen wir. Aber es geht immer um eine Gesamterwältschaft, sage ich mal, verzeiht das undeutsche Wort, fast wie Genossenschaft. Das ist eine bestimmte, begrenzte Zahl, die mag unvorstellbar groß sein, aber Gott bewegt sich in seinen Verheißungen und Bündnissen und Ausführungen innerhalb dieser Menschen und nie außerhalb dieser Menschen, mit denen er zum Segen werden will für alle. Und wir haben heute Morgen dann auch aus dem Büchern Mose zitiert, die Stelle, die uns auch allen sehr bekannt ist, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 22, wie Mose im Auftrag des himmlischen Vaters Pharao sagen muss: So spricht Jahwe, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen. Wozu? Hier ist, wie soll ich sagen, der Grund, ein Mitgrund, der Rahmen der Erwähltenschaft gleichsam dargestellt. Wozu? Damit er mir dient. Nicht? Und wenn wir Römer 9 lesen, wie Paulus dann sagt: Aus diesen werde ich mir Menschen nehmen. Und wo Hosea sagt: Nicht mein Volk, nicht Geliebte, nicht? Da werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Das heißt, sie werden dem lebendigen und wahren Gott dienen, aus ganzem Herzen, mit großer Freude, Liebe und Dank sagen. Und jetzt frage ich uns: Sind wir das etwa nicht? Sitzt hier jemand, der das nicht im Herzen trägt, diese wunderbare Bereitschaft, wie Joshua selbst dem Vater diente, ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit ganzer Kraft, mit all seinem Dasein? Wer wäre hier oder säße heute Abend hier, der das nicht auch möchte? Und da hat Paulus in Römer 9, am Ende des Kapitels, wunderbar das dargestellt. Solche werden Söhne des lebendigen Gottes genannt sein. Und liebe Geschwister, ich freue mich von Herzen, mit tiefster Dankbarkeit, dass ich auch dazugehören darf. Und im Lichte der Ökumene schafft all das natürlich, ich habe jetzt nur einige Stellen zitiert, große Probleme. Große Probleme. Die Ökumene kommt von ganz woanders her. Ich sage mal nicht, dass sie nicht etwa zur erwählten Körperschaft gehörte in irgendeiner Weise. Das kann ich nicht so beurteilen. Man hört unter Brüdern diese Meinung und jene Meinung, das ist ja recht so. Wir sollen uns austauschen, dabei einander nicht den Schädel einschlagen. Bleibt niemandem etwas schuldig außer der Liebe. Das ist ein oberstes Gebot. Sonst hätten wir ja diesen Geist Gottes nicht in uns. Wenn es an der Liebe in all diesen Diskussionen und Gesprächen und in dem Austausch mangeln würde. Aber was wir bereits alle wissen, denke ich, die Ökumene will ja die Wiederherstellung aller Dinge aus eigener Kraft herstellen, nicht? In eigenen Initiativen. Und was wir früher nie gehört haben, hat vor allem der letzte Papst, Johannes Paul II., plötzlich artikuliert. Plötzlich, man kann sagen, plötzlich im Verhältnis der langen Kirchengeschichte, was in den ersten drei Jahrhunderten gang und gäbe war, eine Wiederherstellung aller Dinge von Gott her, das war damals die Verkündigung, die Kirchenväter Gregor von Nyssa, Gregor von Nazianz, auch Origenes, wenn sie auch schon philosophische, wie sagt man, Schlagseiten, sagt man das, hatten, aber sie haben das noch gepredigt. Das war damals vor dem Jahre 325 noch normal. Das Bekenntnis, dass Gott, der Gott Israels, alles wiederherstellen wird, weil er weit größer und erhabener ist als das schlimmste Böse, das es überhaupt in der Welt gibt. Nicht heute haben wir in der Verkündigung in den christlichen Kirchen immer die Basis der Horizontalen des Dualismus, als wäre Gott und der Teufel gleich stark und beide kämpfen ständig. Das ist ja lächerlich, das ist Esoterik, nicht? Man realisiert das nicht. Aber sobald man meint, der Teufel hätte mehr Macht als Gott, nicht? Also am Ende der Teufel mehr erreicht als Gott, dann gehen wir in den Bereich der Esoterik hinein, des Dualismus. Augustinus war sehr dualistisch geprägt, nicht? Dann gehen wir in diesen Bereich hinein. Nein, wir bekennen, der allmächtige Gott, der Gott Israels, der Gott und Vater Jeschuas, unser Gott und Vater, ist weit höher als das Böseste des Bösesten und seiner Auswirkungen. Ich denke, das ist nicht übertrieben. Das sollte klar sein. Die katholische Kirche vor allem, die ja die treibende Kraft als Weltkirche, die treibende Kraft ist in der Ökumene, sie sieht ja das Ganze auch in Richtung Yin und Yang, nicht? Oder Esoterik auf dualistischer Ebene. Sie hat nicht diesen Durchblick, das sage ich nicht als Vorwurf, sondern das zeigt die Dogmatik, das zeigt auch das ganze ökumenische Benehmen. Verstehen wir, das ist nicht einfach, nicht schwer zu beurteilen, das sieht man. Da ist Gott auch nicht so groß, da muss ihm der Papst und seine Kirche zu Hilfe eilen, ihm das Heft aus der Hand nehmen und die Wiederherstellung aller Dinge selbst an die Hand nehmen, weil Gott das ja nicht schafft. Nicht wahr? So kann man es in etwa sagen. Und Johannes Paul II. Hat als erster Papst Stellen zitiert aus der Bibel, Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Wir wollen die mal lesen, weil er genau diese Stellen zitiert hat. Wir haben hier ja auch schon darüber gesprochen. In Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 9 und 10, da heißt es, dass uns ja der himmlische Vater das Geheimnis seines Willens kundgetan hat. Nicht schon die Formulierung, ein Geheimnis, und es ist ein Geheimnis seines Willens. Wenn man das schon mal ein bisschen überdenkt, was das heißt. Nach seinem Wohlgefallen, es ist das Wohlgefallen des Vaters, dass er sich vorgenommen hat, der himmlische Vater, in sich selbst, also da war kein Berater, nichts, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Maschiach, seinem Gesalbten, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Der Papst zitierte aufs Jahr 2000 hin diese Stelle, auch andere Stellen, und sagte, also, allen ist es klar, das hat sich Gott vorgenommen. Nun machen wir das. Und da vom katholischen Verständnis her die katholische Kirche das Heilssakrament ist, sie selbst ist die heilende, die rettende Institution nach ihrer Vorstellung. Also das Heilssakrament muss jeder katholisch werden, damit die ganze Menschheit im Katholischsein wiederhergestellt sein wird. Sogar die Totenwelt, alles, nicht? Weil der Papst in seinem Verständnis der Vatikan wirklich überzeugt ist, dass sie auch im Jenseits vollkommen alles sagen haben. Darum kann ja mit Geld der Verstorbene aus dem Fegefeuer heraus, aus dem Jenseits heraus erlöst werden, nicht? Hat er auch im Jahr 2000, hat Johannes Paul II. Die Protestanten eingeladen, auf die Gräber zu gehen, mit den Toten Kontakt aufzunehmen, um sich über die vom Papst gesegneten Toten heiligen zu lassen, erlösen zu lassen. Wir helfen ihnen, indem wir für sie beten auf dem Friedhof und Geld opfern, damit Priester Messen lesen. Dann werden sie erlöst und sie helfen uns, aus dem Grab heraus uns zu erlösen. Und das schreibt der Papst, es ist eine wunderbare Harmonie zwischen dem mystischen Leib des Jesus Christus, sagt er nicht, im Himmel, in den Fegefeuerörtern und denen, die da leben, ist alles in Harmonie. Nur wo es noch fehlt, sind die protestantischen Kirchen, die sich nicht beugen wollen. Nicht? Er sagt auch in seinem Buch, die Schwelle der Hoffnung überschreiten, die Animisten sind dem Evangelium näher, die Spiritisten, die Okkultisten, die Satanisten, weil sie auf der gleichen Ebene sich bewegen wie die katholische Kirche. Aber die Protestanten sind die Schlimmsten. Und da jeder von uns versteht, was das eigentlich heißt. Ja, wo der Geist Gottes ist, da geht es eben nicht nach Spiritismus, Okkultismus und wie die Dinge alle heißen und Ökumene. Da will man da nicht mitgehen, weil man diesen lebendigen Gott verherrlichen will und nicht verunehren will. Also schreibt der Papst aufs Jahr 2000 hin, ist jetzt schon einige Jahre her, wer die Wiedervereinigung mit der römischen katholischen Kirche ablehnt, der verhindert Gott, seine Liebe auszuwirken, nämlich alles in seinem Sohn mit sich zu vereinen. Also das ist ein Rebell gegen Gott. Und er sagt, ein solcher Mensch hat gar nicht die Liebe Gottes in sich. Und die Jesuiten haben in Deutschland damals auf einem Kongress entschieden, wer die Ökumene mit Rom ablehnt, der darf in Zukunft sich nicht mehr Christ nennen. Gut, ich bin froh, diesen Namen, den will ich auch nicht mehr. Also ich brauche den nicht, verstehen wir. Aber ich will nur sagen, damit die Richtung andeuten, seit dem Jahr 2000 wird ganz klar auf die Wiedervereinigung nicht nur aller Christen, sondern auch aller Religionen zur Ehre eines Gottes hingearbeitet. Und wir wissen ja aus Offenbarung 13, dass die Zeit kommt, da wird die ganze Menschheit mit einer geringen Ausnahme wird dem Antichristen Anbetung erweisen. Das ist dieses Faktum. Das, was die Weltgemeinschaften, die politischen, auch die wirtschaftlichen zum Teil, durch Ausbeutung und Erniedrigung ganzer Massen von Menschen und Machterlangung ganz weniger, wirtschaftlich, politisch, ja, dem Antichristen in die Hände spielen. Da wirkt die katholische Kirche als meines Erachtens als der falsche Prophet wesentlich mit. Die Reformatoren haben sie noch als den Antichrist bezeichnet. Eigentlich auch, wenn wir dann in den nächsten Abenden vielleicht noch etwas, oder nicht vielleicht, etwas über das Verständnis von Gnade im katholischen Kontext darlegen. Also wir haben im Jahr 2000 ganz klare Aussagen gehabt, was einmal sein wird. Uns geht es ja jetzt noch sehr gut. Ich bin der Überzeugung, wenn ich keine lebendige Beziehung zum himmlischen Vater habe, über Yeshua, seinen geliebten Sohn, in ihm, durch ihn, mit ihm und ihn so liebe wie Yeshua, wir werden in diesen Tagen auch vom Glauben des Yeshuas reden. Wenn dieser Glaube nicht in uns ist, bin ich der Überzeugung, werden wir in Zukunft wohl schwer mit großer Freude und Zuversicht durch diese Welt gehen können. Mein Anliegen ist es auch, meinen Kindern das immer wieder zu sagen, dass sie unterscheiden können, nicht vom Glauben an Yeshua hin zum Glauben des Yeshua auf den Vater hin. Weil da ruht dann Segen, nicht? Da ist Kraft, da ist Hilfe, weil da ist auch Bekenntnis. Da ist es auch möglich, den Weg in den Tod zu gehen. Ich will jetzt nichts dramatisieren. Aber die Ökumene steckt jetzt nicht die interreligiösen Gespräche mit den anderen Religionen, aber die Ökumene steht im Moment etwas in Schwierigkeiten. In den letzten Monaten habt ihr vielleicht davon gehört, seitdem Benedikt der 16., also Kardinal Ratzinger, Papst geworden ist, fing alles vor allem in Deutschland an zu zerbröckeln, was anscheinend an Ökumene schon erreicht war. Es gab ein Papier, das die Evangelische Kirche Deutschland, die EKD, im Stillen, im Geheimen zusammengebastelt hat. Und da wird die katholische Kirche heftig angegriffen. Und das kam an die Öffentlichkeit, sollte aber nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und jetzt hat sich die katholische Kirche beleidigt und entsetzt gezeigt, das muss sie ja, um die Protestanten wieder klein zu kriegen. Darin, in diesem Papier, wird die Führungsschwäche des Papstes herausgearbeitet, dass der Papst einen ganz klaren Rückwärtsweg einschlägt. Seit Jahren weiß jeder, der so die kleinen Dogmenbüchlein liest, nicht? Neuen Ros, einige haben das Buch ja gekauft, können das nachlesen. Darin heißt es ja ganz klar, die katholische Kirche wird nie etwas von ihrer Dogmatik aufgeben. Nie einen Millimeter, nichts. Auch nicht den hunderttausendsten Millimeter, nichts. Sie wird immer fest sein in dem, was sie seit eh und je geglaubt hat, was Dogma ist. Nun realisieren die Protestanten immer mehr, dass die katholische Kirche sie am Gängelband, sagt man das im Deutschen, ja, herumführt. Sie merken langsam, jetzt wollen sie uns alle zurück, immer weiter zurück ins finstere Mittelalter bringen. Der Vatikan weiß, das ist nur ein vorübergehendes Aufmüpfen. Wir müssen uns es nur entsprechend gekränkt zeigen. Dann werden die schon wieder marschieren, denn sie haben ja keinen biblischen Geist mehr. Das weiß der Vatikan ganz genau, der kann gut unterscheiden, wo Gottes Geist am Werk ist und wo nicht. Da sollten wir uns nie täuschen. Also in dem Papier stand Rückwärtskurs. Dann hieß es auch Stillstand der Ökumene. Die Ultrarechten in der katholischen Kirche haben das Sagen, das bedeutet Rückschritt. Bischof Zollitsch, er ist ja der Vorsitzende jetzt der Deutschen Bischofskonferenz, früher war es ja Lehmann, Kardinal Lehmann, und jetzt ist es Bischof Zollitsch. Und er sagte, der Dialog mit euch Protestanten hat durch dieses Papier, ich werde noch einige Punkte nennen, schweren Schaden gelitten. Huber ist dann ganz schnell, das ist ja der Vorsitzende der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschland, ist schnell aufmarschiert und hat gesagt, es tut uns leid. Er stellte sich gegen das Papier und manche evangelische Bischöfe sagten, eine Schande. Also Zollitsch musste nur seine große Enttäuschung offenbaren, bittere Enttäuschung, dabei weiß Zollitsch ganz genau, so ist es. Das wollen wir ja, wir wollen zurück. Also wir müssen ja die Leute langsam hereinangeln. Aber die Evangelischen haben festgestellt, dass seit einigen Jahren eben komische Dinge sich ereignen. Also da ist mal am 31. Oktober 1999 ja das sogenannte Papier verabschiedet worden in Bezug auf die rechtfertigende Gnade. Für die Protestanten galt es als ein Konsens mit der römisch-katholischen Kirche. Wir kommen darauf zu sprechen nachher. Enttäuschung hat sich nachher bei den Protestanten breit gemacht, weil bei der katholischen Kirche da hat sich nichts bewegt. Dann kam im Jahre 2000 die Schrift vom damaligen Kardinal Ratzinger, Dominus Jesus, heraus. Natürlich unterschrieben vom Papst, aber sie hatte eigentlich die Handschrift von Ratzinger. Und da hieß es ganz klar, ihr Protestanten seid keine Kirchen. Also in euch gibt es keine heilswirkende Kräfte. Die gibt es nur in der katholischen Kirche. Das hat die Protestanten damals geschockt im Jahr 2000. Aber Kardinal Kasper, der Zuständige für die Einheit der Christen, hat gesagt, lasst sie mal ein bisschen hüpfen, geht schnell vorbei. Und so war es. Dann ging das weiter. 2007 kam ein ähnliches Papier heraus, das wiederum katholischen Priester in Erinnerung rief, dass die Protestanten keine Kirchen sind. Also ein Protestant, ob man da in die Kirche geht oder nicht, das bringt eh nichts. Die sind sowieso verdammt. Gell? Also da ist ja nichts. Sie haben ja keine Eucharistie, keine geweihten Priester. Also etwa so, jetzt etwas schroff ausgedrückt. Da hieß es unter dem Motto, einige Aspekte bezüglich der Lehre über die Kirche. Und da natürlich sagt die katholische Kirche unmissverständlich, wir sind das Heilssakrament. Nur durch unsere Sakramente, über den Priester, gewirkt durch den Priester, diese Rituale, kann man innige Gemeinschaft mit Gott haben und ewiges Leben haben. 2003 fand ja der Ökumenische Kirchentag in Berlin statt. Und da haben sich viele evangelische Pfarrer, Bischöfe, Pastoren gewünscht, dass es endlich ein gemeinsames Abendmahl geben möchte. Und da hat die Kirche schon lange im Voraus gesagt, keine falschen Hoffnungen, macht euch mal, das gibt es nicht. Warum gibt es das nicht? Das sagte man natürlich nicht. Die Evangelischen haben von ihrem evangelischen Verständnis von Abendmahl, das ist ja unterschiedlich in den reformierten Kirche, lutherischen Kirche und auch gehandhabt wird, aber manches ist doch biblisch orientiert. Die katholische Kirche wartet, bis sie von der biblischen Vorstellung, diejenigen, die eine biblische Vorstellung vom Abendmahl haben, lösen. Damals hat ein katholischer Priester mit einem lutherischen Pfarrer ökumenisches Abendmahl gefeiert. Dieser Priester ist ja dann abgesetzt worden von Rom. Also da sieht man, wie scharf hier die Kirche reagiert. Es hat heftige Diskussionen gegeben. Die Bischöfin Jepsen, nicht? Ist bekannt. Muss ich mir überlegen, Jepsen oder Jepsen. Auch Käsemann. Die hatten gesagt, aufgerufen, die Pfarrer, bleibt ruhig, die katholische Kirche ist noch nicht so weit. Da hat sich doch die katholische Kirche ins Fäustchen gelacht, dass sich diese Bischöfinnen zu, vor dem Karren der katholischen Wünsche stellen lassen. Im Jahre 2005 wurde Roger Schütz, der Gründer, der Mitbegründer mit Max Thurian, der These-Bewegung, erstochen, umgebracht. Und Roger Schütz, Max Thurian kommen ja beide aus streng reformierten Kirchen aus der Schweiz, Kanton Waadt und Kanton Neuchâtel, beide aus strengen reformierten Kirchen, sind aber sehr ökumenisch geworden im Laufe der Zeit. Bei der Beerdigung war es so, dass die katholische Kirche die Beerdigung an sich gerissen hat. Und es heißt, hieß in den öffentlichen Medien, der EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber konnte dabei nur eine Lesung vortragen. Aber es wurde für diesen eigentlich reformierten Menschen, Roger Schütz, ein katholisches Requiem gelesen. Und da waren viele Pastoren, Pfarrer, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, in der Schweiz, einfach verärgert. Wie reißt diese Kirche nun diesen Leichnam an sich und beerdigt ihn nach katholischem Rhythmus? Ja, natürlich, Roger Schütz hatte ja am Schluss auch bei der Beerdigung von Johannes Paul II. Öffentlich vor der ganzen Welt die Hostie geschluckt, nicht? Damit ist ja klar, im Geheimen ist Roger Schütz katholisch geworden. Max Thurian ist ja auch im Geheimen zum katholischen Priester geweiht worden, und zwar in Neapel, nicht? Ich war damals ungefähr zu der Zeit in Neapel, und da hat mich der Waldenserführer, der italienische Waldenser-Vorsitzende, eingeladen, um einen Vortrag in Neapel vor den Waldensern zu halten, und hat mir gesagt, ich zeige dir etwas, hat gesagt, hier ist vor wenigen Tagen Max Thurian, der Mitbegründer von These mit Roger Schütz, im Geheimen zum Priester geweiht worden. Und das wussten viele Jahre kein Mensch. Und die konnten innerhalb des Protestantismus einiges auf den Kopf stellen, weil man sie für Protestanten hielt. Verstehen wir? Und niemand hat gedacht, und die haben sie immer mehr unterwandert. Und die sind eigentlich beide eben dann als Katholiken gestorben. Max Thurian wurde kurz vor dem Tod, er hatte Krebs, Ehrenbürger von einem Dorf im Wallis. Und da hieß es groß in den Zeitungen, in den welschen und deutschen, wie ein Heretiker zurück zum Schoß des wahren Glaubens fand. Nicht? Ja, also so läuft das etwa. Wir können sagen, was geht uns das an? Aber ihr Lieben, wir leben mittendrin in der Welt, in einer religiösen Welt, und das alles Religiöse spricht uns auch irgendwo ein bisschen an, und da heißt es eben doch wachsam sein. Ja, und dann geht es ja auch um weltliche Fragen. In dem Papier wird ganz klar gesagt, dass die evangelische Kirche braucht ja keinen Papst zu fragen. Zum Beispiel bei dem sogenannten Stammzellengesetz, da hat ja Wolfgang Huber ganz schnell eher eine liberale Einstellung eingenommen, und die wurde dann auch in den Medien präsent gemacht. Während die deutschen Bischöfe müssen ja immer nach Rom schauen und fragen, was sagen die Dogmen. Das ist nicht immer alles falsch, aber es führt oft zu nichts. Und jetzt ging es in dem Papier auch darin, dass nun die evangelische Kirche in den öffentlichen Medien mehr Präsenz bekommen muss. Weil die katholische Kirche durch ihre politische Präsenz, nicht Erzbischöfe, die Diplomaten sind, völkerrechtlich anerkannte Diplomaten, ja, solche Leute haben mehr Präsenz als evangelische Bischöfe, die nur eben evangelische Bischöfe sind und keine politischen Agenten oder weiß ich was jetzt rein offiziell. Nun, die katholische Kirche hat hierauf sehr heftig reagiert und hat geschmollt und gemacht, wie schon angedeutet, und sie kriegt so diese Kirche, die evangelische Kirche, wieder, wie soll ich sagen, mal ganz klein. Nun haben die verschiedenen Zeitungen in den letzten Tagen auch Stellung bezogen. Die Süddeutsche Zeitung sagte zum Beispiel zum Streit um dieses umstrittene evangelische Papier: Der Text aus Hannover zeigt auch, dass die evangelische Kirche nicht weniger zwischen Einladung und Abgrenzung schwankt. Also, es ist im Moment so ein Kampf innerhalb der evangelischen Kirche. Wollen wir die römisch-katholische Kirche länger noch einladen zu Dialoggesprächen, oder grenzen wir uns definitiv ab? Und es heißt dann, beide Kirchen sind getrieben von ihrer eigenen prekären Lage. Und es ist tatsächlich so, sowohl die katholische Kirche wie die evangelische finden sich in einer Krise, momentan Krise. Beide müssen sich darauf einstellen, Minderheit zu werden. Aber das ist zwar nur eine, Täuschung. Denn diese Kirchen wissen ganz genau, vor allem die katholische, wir verlieren jetzt die Basis, aber umso mehr gewinnen wir Macht in den oberen Etagen. Darum hat ja Johannes Paul II. Aufs Jahr 2000 hin aus allen Berufsgattungen, aus allen Organisationen und Einrichtungen, politisch, wirtschaftlich, religiös, immer die besten Leute der Welt eingeladen. Also von den Ärzten, die besten Ärzte, die berühmtesten und bekanntesten Forscher in der Welt, die waren 3 Tage im Vatikan. Oder die besten Schlosser der Welt, nicht? Oder die besten Fußballspieler und so weiter. Also sie wissen, obendurch kriegen wir immer mehr Ansehen. Und es ist tatsächlich so. Aber unten verlieren wir die Basis immer mehr. Dann wird die Frankfurter Rundschau sagte, das Paradoxe, selbst katholische Kardinäle und Bischöfe räumen ein, dass die genannten Probleme ihrer Kirche geschadet haben, nämlich die Sache mit der Pius-Bruderschaft. Das hat ja viele in Rage gebracht, als der Papst diese Pius-Brüder, also die 4 Bischöfe, rehabilitierte und ihnen wieder die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche gab. Das mit dem Williamson, dass er den Holocaust leugnet, das war eigentlich bekannt. Man hat nur gehofft, die Welt realisiert das nicht so. Man wollte das so schnell ad acta legen, aber dann sind einige aufmerksam geworden und das Ganze hat viel Wut und Zorn ausgelöst. Aber Tausende sind aus der katholischen Kirche aus Protest ausgestiegen. Aber keine Sorge, in Amerika steigen aber Tausende und im Norden Europas wieder ein. Also es ist ein Zirkus, dem wir da begegnen. Nun, jetzt die Vorsitzende der deutschen der evangelischen Kirche ist ja jetzt Käsemann, nicht? Oder Käsmann, Entschuldigung, Käsmann, ja, ich betone das immer etwas falsch. Und Frau Käsmann ist ja sehr beliebt und sehr human so und sehr nach vorwärts gerichtet. Und so hat man jetzt ein großes Problem. Sie wird zum Beispiel als Nebenpäpstin betitelt in der Frankfurter Rundschau. Heißt es, die EKD hat jetzt eine Päpstin, eine Art Nebenpäpstin, und sie zeigt es der katholischen Kirche, wo es lang geht. Aber das ist ein Irrtum. Die katholische Kirche duckt sich manchmal, wenn es dran ist, und tut so, als ob. Ich finde das ganz komisch. Mir zeigt dieser Text der Frankfurter Rundschau, die haben keine Ahnung dessen, was die katholische Kirche ist und was sie im Schilde führt, von wem sie getrieben ist, die Hierarchie. Es heißt hier im Text der Frankfurter Rundschau, also, was sie künftig sagt und tut, wird sie hinter Papst und Kardinälen nicht zurückstehen. Verstehen Sie, eine Illusion und eine Anmaßung, sowas zu sagen, zu meinen, das sei so. Da lacht sich der Vatikan den Buckel voll. Aber man räumt das ihr ein von der katholischen Kirche mal, um sie ein bisschen schachmatt legen zu können. Dann hat die Frankfurter Allgemeine auch geschrieben, als Repräsentanten der römisch-katholischen Kirche und des Lutherischen Weltbundes vor 10 Jahren in Augsburg einen Konsens in Fragen der Rechtfertigungslehre besiegelten, hofften viele Christen, zumal in Deutschland, bald werde es auch mit kirchentrennenden Auffassungen über die Sakramente und die Kirche selbst ein Ende haben. Das hoffte man, aber die katholische Kirche ist ja darauf nicht eingegangen. Denn das katholische Gnadenverständnis oder Sakramentenverständnis kann die katholische Kirche nicht zurücknehmen. Nun hat man ja in diesen Tagen auch das 10-jährige Bestehen dieses Rechtfertigungsdokuments gefeiert. Es gab große Feiern, beide, oder vor allem die Evangelischen, mit der Faust in der Tasche. Und da hat nun der Vorsitzende des Lutherischen Weltbundes, der Generalsekretär, Pfarrer Ishmael Noko, hat darin gefordert, dass man bald gemeinsames Abendmahl feiert. Und da heißt es, in der Feier merkt man, sagt Noko, der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, in der Feier merkt man heute schon kaum einen Unterschied. Verstehen wir, in den letzten Jahren haben die Evangelischen ja sehr viele Elemente der katholischen Messe ins Abendmahl eingebaut. Das Tragen der Stola, auch eine weiße Albe oder Kerzenlicht, das gab schon, je nachdem, welcher Richtung man angehörte. Auch Weihwasser wird jetzt benutzt. Viele Elemente, auch gewisse Rituale beim Vollzug des Abendmahls immer stärker. Also, dieser Wunsch ist da. Kardinal Kasper aber sagte, wenn wir ein Stück in der Kirchenlehre weiterkommen, wäre auch ein solcher Schritt denkbar. Jedoch nicht in naher Zukunft. Verstehen wir? Da hat Kardinal Kasper ganz klar zu verstehen gegeben, ihr müsst endlich euer evangelisches Verständnis zum Abendmahl, je nach Gemeinschaft, das biblische Verständnis, ablegen und das sogenannte Heilsritual nach unserem Verständnis akzeptieren. Dann werden wir gemeinsam feiern. Ja, nun ihr Lieben, wir haben schon mal über Sakramente gesprochen, weil das Abendmahl, egal welches von den 7 Sakramenten, es ist einfach ein Sakrament und heißt, das Heil wird durch das Ritual des Priesters gewirkt. Wie wir wissen, gibt es ja 7 Sakramente. Und diese 7 Sakramente, sie tragen in sich heilswirkende Kraft, wenn der Priester sie spendet. Es sind nicht alle sieben Sakramente für jeden. Also wenn ich Priester werde, dann kann ich nicht heiraten. Also dann muss ich auf das Sakrament der Ehe verzichten. Heirate ich, muss ich auf das Sakrament der Priesterweihe verzichten. Aber sechs Sakramente sind notwendig. Taufe, Firmung, Messopfer, Buße, Beichte, aber nicht im biblischen Sinn, Buße, letzte Ölung und dann eben Priesterweihe oder Ehesakrament. Nun, woher kommt der Begriff Sakrament? Der Begriff Sakrament hat drei Grundbedeutungen, vom weltlichen her oder vom mystischen her: Unterpfand, Fahneneid und Geheimnis. Aber der katholische Begriff Sakrament kommt dem dritten Begriff Geheimnis sehr nahe. In der Übernahme des auf Zauber festgelegten griechischen religiösen Mysteriumsbegriffes oder Mysterium verengt sich der Geheimnisbegriff auf das Sakrament als Zauberer. Also Sakrament beinhaltet den Begriff Zauberer, nicht von den antiken Religionen her. Also, und zwar in dem Sinn eine Zauberei, die aus sich heraus wirksam wird, wenn bestimmte Dinge getan werden, gesprochen und praktiziert werden, dann wirkt die ganze Sache aus sich selbst heraus. Aber wir wissen ja alle, aus sich selbst heraus wirkt nichts. Also wer wirkt dann? Das sind Mächte der Finsternis. Und das ist manchmal für einen Katholiken bitterhart, wenn er das erste Mal hört und noch so weit im katholischen Zuhause ist. Aber es sollte uns helfen, liebe Geschwister, dass wir hier Unterscheidung bewahren und nicht einfach, wie soll ich sagen, schwach werden, langsam unsicher werden durch all die ökumenischen Bestrebungen und Ereignisse und dann sagen, nö, ein Sakrament ist ja eigentlich nichts Schlimmes, ist nur etwas Äußerliches, so eine Handlung, ein Ritual und ist ja recht schön. Also wenn wir im Fernsehen eine Messe übertragen sehen, wie von vielen Protestanten höre ich, das ist so schön, das ist so wunderbar, ich möchte katholisch werden. Ich möchte solche Feiern wieder und wieder erleben. Verstehen wir, das Äußere täuscht. Äußerlich ist das alles ansprechbar. Aber was im Mysterium, im Innern abläuft, das heißt, der Mensch wird in der sakramentalen Handlung von Mächten eingenommen, wird gebunden und die erheben ihre Ansprüche im Laufe des Lebens. Das ist das totale Gegenteil von dem lebendigen Gott, von dem wir gestern Abend heute gesprochen haben. Er ist der Gott des Lebens, der Gott, der frei macht. Während Joshua in Johannes 8, 44 sagt, die vielen Götter, nicht? Und die Götzen, sie sind Menschenmörder. Sie machen den Menschen kaputt, auch religiös kaputt. Sie entfernen ihn von Gott immer mehr, binden ihn immer mehr an religiöse Vorgaben, bis in den Tod hinein, bis zur letzten Ölung. Also, Sakramente sind den hellenistischen Mysterien entsprechend einzuordnen. Der Priester ist eigentlich, wenn wir das zurückverfolgen, ein Mystagoge, einer, der die geheimen Rituale oder das, was der Mensch, der das Ritual an sich ergehen lässt, nicht mehr nachvollziehen kann. Fragen Sie Menschen, Katholiken auf der Straße, was ist denn ein Sakrament? Sie haben vielleicht gelernt, ist es ein äußeres Zeichen einer inneren Wirkung. Fragen Sie, was ist denn die innere Wirkung? Und bald einmal weiß kein Katholik Ihnen zu antworten. Also es ist eine Geheimlehre, nicht? Finden wir im Animismus, überall in den antiken Kulten, griechischen Kulten, überall finden wir diesen Begriff. Also Sakramente haben den Charakter von Beneficium, das heißt Zauber als Giftmischung. Wenn mir das damals in der Theologie jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, du bist ja verrückt. Verstehen wir? Weil wir ja als Kinder schon in diesem Verständnis aufgewachsen sind, der Priester ist heilsnotwendig, seine Handlungen an mir sind heilsnotwendig, ohne Papst, Bischöfe, Priester kann ich Gott nicht gefallen, ich muss ihnen total unterworfen sein, alles empfangen, was sie sagen. Verstehen wir, wenn man darin aufwächst, dann weiß man von nichts anderes. Und ab einem gewissen Alter kommt auch nichts mehr anderes herein. Man ist dann so fest, dass wenn ein anderer etwas anders lehrt, dann denkt man, der ist daneben. Der liegt falsch. Also wie oft hat man uns gesagt, ja, die Protestanten haben einfach eine andere Bibel als wir. Ja, das war tatsächlich so. Das ist ja auch so. Aber wir meinten, die Protestanten haben nur so ein Buch. Wir haben viele Bücher. Also es muss ja klar sein, wir haben mehr. Sie haben weniger, also liegen sie falsch. Versteht ihr, wenn das Kindern immer wieder so eingebläut wird, dann sitzt das so fest. Das ist vielleicht von Land zu Land etwas unterschiedlich eingebläut worden. Also, wenn der Papst in Rom sich Heiliger Vater nennen lässt und verehren lässt, dann ist er einfach der Obermystagoge, der Vater der Giftmischer. Das hört sich furchtbar brutal an, aber wenn wir alles zurückverfolgen, wie diese Dinge entstanden sind, dann, ihr Lieben, kann man es nicht anders sagen. Wie die Schlange im Paradies als Giftmischerin quasi an die Eva herangekommen ist und die Eva betört hat mit ihren Worten und Darlegungen, so ähnlich ist ein Sakrament. Es betört von Gott weg. Das ist der letzte Sinn des Sakramentes. Aber das wird nicht so gelehrt. Im Himmels Willen, das lehrt doch die katholische Kirche nicht so. Sie kann das alles sehr positiv und aufbauend vermitteln. Nun, alles das hat ja auch noch, steht auch noch im Zusammenhang mit dem ganzen, mit der Sterndeuterei, Zauberei, bis ins Chaldäische hinein. Das hat alles hier seine Wurzeln. Mithras Kult, nicht aus dem damaligen Persien, kam ja auch der ganz große Mithras Kult, der Sonnenkult, der bald die ganze Welt beherrscht hat, in verschiedenen Formen und Weisen. Wir kennen alle auch den Kult und die Göttin Isis. Wir können zum Beispiel die Baby-Wassertaufe im Isis-Kult, im Moloch-Kult, nur als Beispiel, die heutige Säuglingstaufe ist eine Weiterführung dieser ungeheuerlichen Götzendienste, nicht? Auch heute noch finden wir Menschen im Protestantismus sogar, die Angst haben um ihre Kinder, Säuglinge, wenn sie nicht getauft werden. Im Katholischen ist es klar. Aber sogar Evangelische, die eine Bibel haben, sind heute noch in Angst und Schrecken, wenn ihr Säugling nicht getauft wird. Hier wird in diesem Ritual eigentlich das Kind diesem Isis-Geist oder Mithras-Geist geweiht. Denn dieser Kult hat das Recht und den Anspruch, wer Säuglinge im Wasser tauft, hat dieser Geist einen Anspruch, das gehört mir. Dieses Ritual habe ich eingeführt. Verstehen wir? Das sind Rechte, die die Mächte der Finsternis geltend machen und auch einholen. Darum hat die ganze Bibel von A bis Z immer wieder diesen intensiven Aufruf, weg vom Götzendienst. Die ganze Schrift ist ein Kampf zwischen echter Gottesverehrung, Anbetung und Verherrlichung und Götzendienst von A bis Z. Also ich muss mich immer wieder, innerlich tief beugen vor Gott, dass ich überhaupt auch das Wort Gottes kennenlernen durfte und unter großen Kämpfen von diesen, all diesen Ritualen und diesen Bindungen losgeworden bin. Und ich erlebe es immer wieder, wie Katholiken davon freikommen. Wir wollen nicht Katholiken einfach aus der Vatikanischen Kirche reißen, einfach so, sondern wenn sie den Durchbruch erleben und sich danach lossagen können von der Säuglingstaufe und, dann ist das immer eine große Feier. Da kann man Dank sagen, wenn ein solcher Mensch die Gnade Gottes, die lebendige kennenlernen durfte. Jetzt möchte ich schließen. Wir werden morgen Abend dann noch etwas also über das Sakrament der letzten Ölung sprechen, was da abläuft, wenn ein Katholik ins Sterben kommt. Ich möchte aber schließen mit dem Text, den ich heute gelesen habe, aus dem ersten Johannesbrief, wie der Apostel uns daran erinnert, wie Yeshua in die Welt kam, gekommen ist, um uns Verständnis über den wahren, lebendigen Gott zu geben. Nicht? Eine so wichtige Aussage, damit keiner sagen kann, also ich meine jetzt von uns, die wir uns als Wiedergeboren bekennen, ich kenne diesen Gott nicht. Pharao hatte damals dem Mose gesagt, ich kenne den Gott der Hebräer nicht. Warum sollte ich euch gehen lassen? Fragen uns, kennen wir ihn? Dienen wir ihm? Gehören wir zu denen, von denen Gott sagt, lass sie frei, lass sie ziehen, damit sie mir dienen? Sind wir nicht alle frei gemacht? Ich weiß es nicht, ich nehme es an. Damit wir nur diesem lebendigen Gott dienen, weil wir seine Begnadigung unverdienterweise erlebt haben und allein aus der Gnade leben, vor ihm leben. Das ist ja, wie soll ich sagen, der wahre Priesterstand, wenn ich das so sagen darf, der erkennt, ich bin unverdienterweise erwählt, herausgerufen, vorherbestimmt, vorhererkannt, damit ich diesem lebendigen Gott zuerst mal diene, weil er mit mir zusammen mit dem Haupt Yeshua gewaltige Dinge vorhat. Johannes schreibt hier, wir wissen aber, 1. Johannes 5, 20 und 21, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den wahrhaftigen Gott, den wahrhaftigen Vater erkennen. Nicht? Er sagt in Johannes 17, 3, was ist denn das Leben? Frei von Götzen. Dass sie dich, den allein wahrhaftigen, kennen. Oder den allein wahren Gott, je nach Übersetzung. Und den du gesandt hast, Yeshua. Nicht? Das ist das Leben, da ist Freiheit. Frei von jedem Götzendienst, jedem Rituale, jedem aus sich wirkenden, wirken wollenden an uns. Schluss. Also, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, den himmlischen Vater, und wir sind in dem himmlischen Vater oder dem Wahrhaftigen, je nach Übersetzung, in seinem Sohn Yeshua HaMashiach, in seinem Gesalbten, der extra gekommen ist, um uns Verständnis über das Wesen des Vaters zu geben. Und wir sind in ihm über seinen Sohn. Und dieser Gott der Hebräer, von dem Pharao sagt, ich kenne ihn nicht, den kennen wir. Und das ist Grund genug, dass wir heute Nacht selig schlafen dürfen. Stimmt's nicht? Naja. Also auf jeden Fall, ich freue mich. Was habe ich zu fürchten? Wir haben heute Morgen ja Johannes 8 gelesen. Aus Paulus die Stelle. Darf ich sie noch lesen? Geht's noch? Eine wunderbare Stelle. Ist an jedem neuen Tag ein Gebet. Römer 8. Vers 31, was sollen wir nun sagen? Ja, was? Naja, was sollen wir nun sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und das sage ich immer wieder gerne, nichts und niemand. Und zitiere dann auch den Satz, den Vers, ein paar Verse davor, Römer 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, die nicht wie Pharao sagen, ich kenne ihn nicht, sondern die sagen, ich kenne dich, Vater. Vater, in mit und durch Yeshua, deinen Sohn, ich kenne dich. Alle Dinge zum Besten mitwirken. Ihr Lieben, wenn wir das auch manchmal laut sagen, entschuldigt, wenn ich jetzt das so, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Dämonen uns so davonhausen, nicht? Das ertragen sie nicht. Dass dieses Bekenntnis über unsere Lippen kommt, das ertragen die Dämonen nicht. Da brauche ich keine Dämonenaustreibungen zu machen. Ich brauche nur zu zitieren, was mir durch diesen Gott Israels über seinen Sohn Yeshua zuteil geworden ist. und das in einer inneren Überzeugung bekennen. Buchstäblich, regelrecht spürt man manchmal, wie die Luft sauber wird. Ja, entschuldigt, wenn ich aus dieser inneren Freude einfach etwas gesagt habe. Wir wollen jetzt beten. Lieber himmlischer Vater, in, mit und durch unseren lieben Yeshua, unser Haupt, und zu seiner Freude, weil er es so gewünscht und gewollt hat, verherrlichen wir dich, rühmen deinen Namen und wissen, dass wir zu deinen Erwählten gehören, nach deinem Willen, nach deinem Wohlgefallen, nach deiner wunderbarsten Absicht, die weit, weit über allem steht. Du siehst, dass wir dennoch manchmal für schwache Gebilde sind hier auf Erden, aber was soll's, wir blicken auf dich. Wir sind total Geliebte, Begnadigte, wir haben alles, wirklich alles. Und so können wir auch alles loslassen, was uns Not tut, böse Gedanken, böse Worte, auch vielleicht böse Menschen, was soll's. Nichts kann uns trennen von dir. Denn Golgatha war die Versiegelung total. So preisen wir dich, Vater, und wir wollen diesen kostbarsten Schatz, auch wenn wir ihn in irdenen Gefäßen tragen, in diesem Leibe, doch nie vergessen, doch nie liegen lassen, irgendwie verschütten, uns zu Dingen hinreißen lassen, die dir nicht gefallen. Aber, lieber Vater, dein Name sei gelobt und gepriesen über uns und über alle, die du herauserwählt hast, vor Grundlegung der Welt herausgerufen hast und noch herausrufen wirst für die gewaltigen Dienste in den kommenden Zeitaltern. Ach, Vater, hab herzlichen Dank für diese große innere Freude und Gewissheit. Eine Freude und Gewissheit, die kann uns nichts und niemand nehmen. Herzlichen Dank, Vater, im Namen Jeschuas. Amen.